möchte euch mitnehmen in eine ganz längst vergangene Zeit. Ich habe nachgesehen, ungefähr 1100 Jahre vor Christus ist eine Sache geschehen. Es war die Zeit, als das Volk Israel gesagt hat, wir wollen einen König wie die anderen Völker. Wir wollen nicht mehr durch Richter geführt werden, wir wollen sein wie die anderen. Es ist ein Bericht, der steht im 1. Samuel, Kapitel 11. Es könnte ein Abenteuerfilm sein. Es zog aber herauf Nahasch, der Ammoniter, und belagerte Jabesch in Gilead. Jabesch ist eine Stadt. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch, schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir untertan sein. Aber Nahasch der Ammoniter antwortete ihnen, das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit Schmach bringe über ganz Israel. Da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesch, gib uns 7 Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea zu Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter den Rindern her und fragte, was ist mit dem Volk, dass es weint? Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein paar Rinder und zerstückelte sie und sandte davon in das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen, wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und die von Israel waren 300.000 Mann, und die Männer Judas 30.000. Und er sagte den Boten, die gekommen waren, so sagt den Männern von Jabesch in Gilead, morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt heiß zu scheinen. Als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesch verkündigten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesch ließen den Ammonitern sagen, morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns tut, was euch gefällt. Aber am anderen Morgen teilte Saul das Volk in 3 Heerhaufen und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig blieben, wurden zerstreut, so dass von ihnen nicht 2 beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel, wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach, es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Samuel sprach zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Ja, klingt blutig und gewalttätig. Wir befinden uns in der Zeit, wie gesagt, des Übergangs von den Richtern zu den Königen. Es ist über 3000 Jahre her. Das Volk Israel will keine Richter mehr. Und die Söhne Samuels, die er schon eingesetzt hatte, haben dieses Amt auch schlecht ausgeführt. Sie waren bestechlich und haben zum eigenen Vorteil gehandelt. So führte die Sünde dieser beiden zur Sünde des ganzen Volkes. Und trotzdem ist Gott gnädig und er selbst wählt ihren König aus, Saul. Das ist nachzulesen in Kapitel 8. Unser heutiger Predigtext, der war so vor 14 Tagen Gegenstand der Betrachtung im Dillenburger Kalender. Daher ein sehr ereignisreicher, plastischer Text. Und ich hatte von der Mai-Konferenz her noch Worte von Bruder Wolfgang Bühne im Kopf. Das Alte Testament, das Neue um sich Sachen zu verdeutlichen, um sie besser zu verstehen. Jetzt noch einmal ganz kurz, wir haben ja das schöne Lied eben gesungen, aber nochmal zur Verdeutlichung, im 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also, wozu steht jetzt dieser Bericht im Alten Testament? Es hat mich sehr angesprochen und zum Nachdenken angeregt. Und ich fragte mich, was wohl die Entsprechung dazu im Neuen Testament sein könnte und was die ganze Sache heute für uns zu sagen hat. Es scheint ewig weit weg, ne? Wir schauen mal in den Text. Eine Stadt, Gilead, wird von einer feindlichen Armee, die Ammoniter, unter Führung eines Mannes namens Nahasch angegriffen und belagert. Das können wir uns soweit vorstellen. Wenn man ein kleines bisschen weiter forscht, dann erfährt man, dass die Ammoniter, wusste ich nicht, habe ich nachgelesen, die sind entstanden eigentlich aus den Wurzeln des Volkes Israel. Dazu müssen wir ein kleines Stückchen zurückgehen in der Bibel. Als Lot in Sodom gewohnt hat, kam der Engel und hat ihn herausgeführt. Seine Frau dreht sich um, wurde zur Salzsäule oder zu Stein. Und er ist mit seinen beiden Töchtern ins Gebirge gegangen. Die Stadt wurde hinter ihnen vernichtet. Und seine Töchter konnten es nicht abwarten, Ehemänner zu bekommen. Und seine jüngere Tochter macht ihn betrunken, legt sich zu ihrem Vater und empfängt ein Kind. Dieser Sohn, der daraus entsteht, heißt Ben-Ammi. Ben-Ammi ist der Stammvater der Ammoniter. Eine bewusste Abkehr von Gottes Geboten führt automatisch zu Feindschaft mit Gott. Oder wenn wir an Abraham denken, der nicht abwarten konnte, dass seine Frau Sarah nun endlich ein Kind bekommt und die Magd kriegt, wie hieß sie noch, die Magd? Hagai bekommt ein Kind, Ismael. Die Ismaeliten sind bis heute Feinde vom Volk Gottes. Abkehr von Gottes Geboten führt zu Sünde und hinterlässt weite Spuren in die Zukunft hinein. Darwin war studierter Theologe und hat sich gegen Gott gewandt und hat sein Leben fortan verwendet, gegen Gott zu kämpfen. Ihr alle kennt die Entstehung der Arten, was wir in der Schule gelernt haben. Auch heute neigen einige Menschen dazu, das zu glauben. Man muss sich mal aber vor Augen führen, dass zum Beispiel Adolf Hitler das verwendet hat, diese Rassenlehre, um eine Wertigkeit von Rassen festzulegen. Und dass wir Weißen den etwas dunkleren ja weit überlegen sind, die in der Evolution noch ein Stückchen zurück sind. Also dieses Verbrechen von Darwin hat zu ganz schlimmen Dingen geführt. Oder Stalin war auf einem Priesterseminar und hat danach unter den Juden und unter den Christen ganz fürchterliche Dinge getan. Abgefallene Christen sind oft schlimmer als Heiden. Aber zurück nach Gilead. Also ein feindlicher König belagert die Stadt. Und die Leute dort, die wollen eigentlich nur friedlich ihr Leben leben. Denen ist es egal, wer über sie herrscht. Und sie versuchen sofort, einen Kompromiss zu finden. Ob sie ihre Steuern nur dahin oder dahin bezahlen, das interessiert sie eigentlich nicht. Sie versuchen also, einen Bund zu schließen und sich den Frieden zu erkaufen. Auch wir würden heute sagen, es ist doch egal, wer regiert. Hauptsache, wir haben unsere Ruhe und es bleibt für uns zum Leben genug übrig. Dann stellt aber Nahasch seine Bedingungen. Und seine Bedingungen sind so fürchterlich, dass sie nicht annehmbar sind. Er will das rechte Auge ausstechen eines jeden Menschen in der Stadt, um damit Schmach zu bringen über ganz Israel. Ich habe mit dem Bruder Wolfgang Bühne telefoniert. Ich habe seine Telefonnummer. Und wir haben uns darüber unterhalten, warum wohl ausgerechnet das rechte Auge? Er hätte ihn ja auch, weiß ich nicht, irgendwas anderes abschneiden können oder einen Stempel raufmachen. Oder warum das rechte Auge? Wisst ihr, die Soldaten dort in der Stadt oder auch die jungen Männer, die Kinder, die mal Soldaten werden könnten, ohne rechtes Auge können die niemals wieder im Krieg kämpfen. Die können nicht mehr zielen, die können keine Schläge mehr abwehren, die sehen bloß noch die Hälfte. Es funktioniert einfach nicht mehr. Sie sind ihr Leben lang gehandicapt, gebrandmarkt, zum Spott gemacht. Und genau das will der Nahasch. Was ist nun die Übertragung für uns heute? Damals gab es richtige Soldaten, die da wirklich so gekämpft haben wie heute. Wir haben mit dem richtigen Soldatentum nicht mehr so viel am Hut. Und trotzdem sind wir auch Krieger. Andere Krieger. Die geistliche Waffenrüstung. Habt ihr sie noch vor Augen? Epheser 6. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also ein Christenkrieger ist es denn heute. Da steht er nun, imposant anzusehen in seiner Rüstung. Meistens funktioniert das Mundwerk tadellos, die Rüstung ist poliert und glänzt. Oder hat einen Schlips um. Und die Schuhe sind geputzt meistens. Er hat nur ein Problem. Wenn das rechte Auge fehlt, alles, was rechts von ihm geschieht, entzieht sich seinem Blickfeld. Wenn es tatsächlich zu einem Kampf kommt, wird der Feind diese Schwäche nutzen. Und die Schläge werden ausschließlich von dieser Seite kommen. Und jeder Schlag trifft. Und unser Krieger wird zum Spielball des Bösen und bringt Schmach über das Volk Gottes und über die Christenheit. Und Gottes Wort symbolisiert das rechte Auge. Nur durch den Filter des Wortes Gottes können wir die Welt überhaupt recht wahrnehmen. Auch uns selbst können wir nur durch die Bibel erkennen. Nur durch die Bibel erkennen wir, dass es überhaupt einen geistlichen Kampf gegen Mächte und Gewalten gibt. Mit dem linken Auge sehen wir symbolisch so viel wie die Menschen dieser Welt. Es bleibt alles schön auf der Oberfläche. Nicht tiefer sehen, keine Schulderkenntnis, keine Buße, keine Umkehr. Es gibt gar keinen Teufel und keine Hölle. Und Gott, naja, wer weiß das schon so genau? Das ist das linke Auge. Spüren wir, was es bedeutet, das rechte Auge zu verlieren? Ich habe mal den Bruder Bühne dann gefragt, welche Entsprechung zu unserem Predigttext es wohl im Neuen Testament gibt. Und er antwortete sofort 2. Korinther 6. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und wie stimmt Christus mit Belial überein? Und was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und will unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ähnlich ist es heute. Wir befinden uns in Belagerung. Ein feindliches Heer steht vor der Tür und es versucht uns zu überreden zu einem Kompromiss. Heute sind es keine Soldaten mit Schwertern. Es sind Verführung, Gegenwind und kein Lebensbereich bleibt da ausgeschlossen. Der Böse flüstert, geh doch Kompromisse ein. Das machen doch alle so. Wir werden getestet, wo wohl unsere Schwachstelle ist. Und die Angriffe werden genau von dort kommen. Wenn man eine Burg belagert, schießt man nicht auf die dicken Mauern. Aber wenn irgendwo ein Tor, ein Spalt offen steht, dann immer drauf auf diese Stelle. Wir müssen uns prüfen, wo unsere Schwachstellen sind. Und zwar anhand des Wortes Gottes prüfen. Dort werden wir angegriffen werden. Und der Böse wird angreifen und er wird unser rechtes Auge fordern. Übertragen natürlich. Er wird versuchen, uns die Bibel als irrtumsloses Wort Gottes zu entreißen. Und er gibt sie uns dann höhnisch lächelnd wieder als Märchenbuch. Danach können wir nie wieder einen Kampf bestehen. Wie der Krieger ohne rechtes Auge. Was tun nun die Leute aus Gilead? Sie erbitten Bedenkzeit und suchen nach Hilfe. Das sind ganz wichtige Prinzipien. Kein impulsives Handeln, nachdenken, prüfen vor dem Herrn, beten, Hilfe suchen, sich nicht gleich dem Bösen ergeben. Die Ältesten von Gilead senden Boten aus und so kommt die Sache vor Saul. Saul ist kurz davor durch Samuel gerade zum König gesalbt worden. Und jetzt durch den Geist Gottes geführt, kommt die Sache schnell und gründlich zum Ende. Der Sieg ist überwältigend, was kurz davor noch zwecklos aussah. Wer ist denn nun unser König? Zu wem sollen wir gehen, wenn wir belagert werden von Mächten und Gewalten? Ich meine jetzt nicht Bundeskanzler oder Bürgermeister, die können uns nicht helfen. Unser König ist allein Jesus Christus. Und er allein ist auch tatsächlich willig, getrieben durch seine Liebe zu uns und auch wirklich fähig, uns aus der Hand des Bösen zu befreien. Und das Beste ist, er hat diesen Kampf bereits gekämpft und der Sieg ist bereits errungen. Wir müssen nicht mehr darum bangen, wie es wohl ausgehen mag. Unser Herr und König hat schon vor 2000 Jahren drüber weg die Worte gesprochen, es ist vollbracht. Das Kreuz ist der Ort, an dem der Sieg errungen wurde. Der sündlose Sohn Gottes stirbt für sündige Menschen. Er widerstand allen Anfechtungen und Verlockungen und gab sein rechtes Auge niemals preis. Wenn wir an die Versuchungsgeschichte, den Bericht denken in Matthäus Kapitel 4, da geht es immer wieder um Gottes Wort. Der Teufel versucht ihm Gottes Wort irgendwie madig zu machen und ihn zu verführen, Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Und Jesus antwortet immer wieder, es steht geschrieben, es steht aber geschrieben. Und er gibt nicht nach. Hier will der Böse an sein rechtes Auge. Immer geht es nur um das eine, um Gottes Wort. Und die alte Frage lauert an jeder Ecke, sollte Gott gesagt haben? Und wir dürfen uns heute einfach hinter den stellen, der schon gewonnen hat. Diese Predigt von Jens werde ich wohl nie wieder vergessen mit dem Fußballspiel. Es ist egal, wie stark der Gegner ist, der Sieg ist schon errungen. Es steht schon fest, wie es ausgeht. Steht schon in der Zeitung, in der Bibel. Steht schon drin. Und auch wenn wir des Öfteren bereits den Kampf verloren haben sollten, wenn wir selber gekämpft haben, und dann werden wir verlieren, dann dürfen wir zurückkommen. Und selbst wenn unser rechtes Auge schon blind ist, es ist für Jesus kein Problem. Er heilt Blinde, körperlich wie geistig. Es ist kein Problem. Wir dürfen kommen, wie wir sind, halb blind, lahmgeschlagen vom Bösen, voller Dreck. Und wir dürfen das unterm Kreuz abladen und uns einfach auf die Siegerseite stellen. Und dort sind viele Menschen. Das tröstet mich immer, dass ich nicht der einzige Bekloppte bin. Wenn man mal zu einer Konferenz fährt, dann sieht man, dass es viele, viele Christen gibt. Es gibt wirklich viele Christen. Und in der Vergangenheit gab es auch viele. Es ist ein unüberschaubares Heer. Und auch davon spricht die Bibel. Und dieser Zug zieht durch die Zeit. Voran geht der König der Könige und ihm nach ein schier endloser Zug von begnadigten Sündern. Da ist manche Wunde zu sehen, Narben, Schwielen, Verletzungen. Es gibt Dinge, die werden unser Leben lang schmerzen. Und doch geht es dem Himmelreich entgegen. In Johannes 10, die Verse 27 bis 30 steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer da umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich mag immer gerne einfache Bilder, die man sich vorstellen kann. Wenn ich beim Fensterputzen bin im Krankenhaus, ich gucke immer aus dem Fenster, ich sehe immer alles, was da so passiert. Da kommen die Kinder vom Kindergarten vorbei. Kommt immer so eine Erzieherin, die hat eine Wäscheleine in der Hand. Und dann eine ganze Reihe Kinder, einer rechts, einer links, alle müssen diese Leine anfassen. Und dann geht das irgendwo hin zum Einkaufen und an der Ampel bleibt sie stehen und alle müssen festhalten und nichts passiert, ist gut so. Alle haben gelernt, halt diese Leine fest, der da vorne weiß, wo es lang geht. Ich will Gott keine Unehre tun und ihn mit der Kindergärtnerin vergleichen. Aber das Prinzip, ihr merkt, wie ich das meine, ne? Und wenn einer mal dummes Zeug macht und lässt los und rennt weg, dann sagt die Kindergärtnerin, komm mal wieder und ist ja nicht so schlimm gewesen, jetzt ist wieder gut, du fass wieder an und wir gehen weiter. Und so ist Gott auch mit uns. Unser König geht uns voran. Und er ist schon im Himmelreich und er spricht für uns. Und er bereitet die Wohnungen vor. Das hat er uns versprochen. Und sein Wort ist unsere Wäscheleine. Lasst uns nicht zu sehr loslassen. Lasst uns das rechte Auge behalten und in diese Zeit schauen. Nicht nur die Oberfläche betrachten, sondern tiefer sehen. Wer bin ich vor Gott? Wie kann ich gerettet werden? Und jetzt kommt noch eine Sache zum Schluss, die habt ihr wahrscheinlich gar nicht so ganz mitgehört, die Verse 12 und 13 in unserem Predigtext. Da sprach das Volk zu Saul, wer sind die, die sagten, sollte Saul über uns herrschen? Gebt diese Männer her, damit wir sie töten. Saul aber sprach, es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Das habt ihr bestimmt ein bisschen überhört. Samuel hatte den Saul gesalbt zum König. Und da gab es welche, die haben gesagt, der kann kein König sein, der doch nicht. Und die wollten ihn nicht anerkennen und die wollten aufbegehren gegen ihn. Und nun hat Saul diesen überwältigenden Sieg errungen und jetzt sollen die rückwirkend, die Gegner von vorher sollen jetzt still und heimlich um die Ecke gebracht werden. Wisst ihr, die Übertragung, es gibt ja auch heute Menschen, die den Herrn Jesus nicht als ihren König und Herrn haben möchten. Die sagen, ich komme alleine klar oder die sogar feindlich gegenüberstehen, die vielleicht sogar ein Leben lang gegen ihn kämpfen. Ist es an uns, sie mundtot zu machen, gegen sie zu kämpfen? Nein, ist es nicht. Das ist nicht göttliche Art. Unser Herr Jesus hat einen so überwältigenden Sieg errungen, wir brauchen niemanden töten. Gott will auch ihnen gnädig sein. Er hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Und solange die Gnadenzeit noch währt und der Mensch noch am Leben ist, gibt es Chance auf Rettung und Umkehr. Auch dafür kennen wir Beispiele aus der Bibel. Das berühmteste ist der Schächer. Der hat sein Leben damit verbracht, Verbrechen zu begehen. Der hat Gott nicht anerkannt. Und im letzten Moment wird er doch gerettet. Es gibt kein zu spät. So lasst uns jetzt unseren Weg gehen in Nachfolge dem König der Könige, und sein Wort soll uns den Weg erhellen. Und ich für mich, ich mag die Wäscheleine nicht loslassen. Und dann gibt es ja diesen Spruch, ne? Man kann ja mal ein Auge riskieren. Das ist ein schrecklich dummer Spruch. Amen.